Orchamol, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Michael.
Hallo Matthias.
Ja, der Podcast Orchamol meldet. Wir hatten viele, ich nenne es jetzt mal nicht unbedingt Münchner, aber wir hatten die Menschen, die in München aktiv sind, in den letzten Wochen zu Gast. Also begonnen mit dem Gesundheitsminister Klaus Holleczek, dann hatten wir den SPD-Fraktionsvorsitzenden Florian von Brunnen, Martin Stüpping aus unserer Region, aber halt auch im Landtag. Und wir haben gedacht, wir müssen ja wieder mal zurück in die Region. Und wenn ich jetzt frech sein möchte, würde ich sagen, wir gehen aufs Land. Gehen natürlich nicht wirklich, sondern wir gehen in die Nachbargemeinde von der Stadt Nürnberg, in den Markt Feucht. Und wir freuen uns sehr, dass der Bürgermeister Jörg Kotzur bei uns zu Gast ist. Jörg Kotzur ist 47 Jahre jung, wurde 2020 in der Stichwahl zum Bürgermeister gewählt in der Marktgemeinde. Und jetzt muss man dazu sagen, dass in Feucht 24 Jahre lang die CSU an der Macht war, mit einem sozusagen einem Urgestein. Und dann kam der parteilose, von der SPD aufgestellte Jörg Kotzur und hat das Bürgermeisteramt erobert. Aber das ist zwar ganz schön für ihn persönlich, aber er hat ein paar schwierige Aufgaben übernommen und wir steigen gleich mal wieder mit dem Thema ein, was den Großraum ja im Moment sehr massiv beschäftigt, das ICE-Ausbesserungswerk. Da haben Sie jetzt das große Glück, Herr Kotzur, dass die gerne zu Ihnen kommen möchten. Freuen Sie sich darüber?
Also nicht wirklich. Erstmal hallo zusammen, die Herren und alle Zuhörer. Ja, so richtig freuen tun wir uns nicht. Natürlich, wir sind ja unser Wald, der uns umrandet. Ist uns sehr heilig und ist unser Naherholungsgebiet. Und wenn man dann hier so ein Berg reinpflanzen möchte, das ist uns natürlich nicht so recht, weil es natürlich genau vor unserer Haustüre ist.
Wobei ja so ein Werk hochqualifizierte Arbeitsplätze schafft, jetzt nicht unbedingt für Akademiker, aber genau in dem Bereich, in dem man die sicherlich als Bürgermeister auch gern hätte vor Ort. Und B, muss es doch, Mobilitätswende als Stichwort, irgendwohin. Also das ist ja was, diese Ambivalenz, die werden Sie ja wahrscheinlich auch erleben. Sie werden ja sehr wahrscheinlich kein Gegner der Verkehrswende sein, aber natürlich jemand, der skeptisch ist, wenn es vor der eigenen Haustür kommt. Was tun wir da, Herr Kotzur, um dieses Problem zu lösen?
Ja, das ist ein Riesenproblem, das natürlich nicht wir lösen müssen, sondern die Bahn selbst. Aber im Endeffekt muss man sagen, man muss gegeneinander abwägen, da haben Sie schon recht. Es sind Arbeitsplätze, die geschaffen werden. Es möglicherweise fließen auch Gewerbesteuerzahlungen, solche Dinge. Aber auch die Mobilitätswende ist ein wichtiger Faktor und Aspekt. Aber nicht um jeden Preis, ist immer so meine Meinung. Und wir haben hier einen Bannwald, der besonders schützenswert ist. Das ist die grüne Lunge auch für Nürnberg. Deswegen verwundert natürlich auch ein bisschen, dass Nürnberg das aufs Land raus in den Wald pflanzen möchte, anstatt dass man Industriebrachen hinterfragt. Stellt sich natürlich die Frage, es wurde von der Bahn natürlich auch ein interessantes Gebiet an die Stadt veräußert vor ein paar Jahren. Das wäre ideal gewesen und jetzt ist es halt schwierig für uns, diesen Wald, der für Nürnberg auch wertvoll ist, hier zu opfern für einen guten Zweck, aber der ist nicht so heilig meines Erachtens wie unser Wald hier.
Da würde ich gerne einmal noch einhaken, weil ein möglicher Standort ist ja dieses berühmte ehemalige Muna-Gelände. Da gibt es einen Wald, keine Frage, aber es gibt ja auch einen kontaminierten Boden. Also ist diese Abwägung, da sind Sie der Fachmann, weil Sie schlicht und einfach vor Ort die Expertise haben, die haben Sie ja garantiert gemacht mit Ihren Markträtinnen. Und trotzdem sagen Sie, nee, das ist es uns nicht wert. Es würde ja, das kann man ja, glaube ich, so sagen, käme ein ICE-Werk dorthin, dieser Boden auch dekontaminiert. Das ist ein Argument, das offenbar dann nicht so stark vor Ort sticht. Könnten Sie uns erklären, was?
Also das Argument wird immer gebracht, ja, aber die Bahn, was wir jetzt so mitbekommen haben, würde nicht das ganze Gelände dekontaminieren. Wir wissen auch nicht, das ist das Problem, was ich habe. Ich kriege keine Informationen über das Gelände, was da wirklich drin ist. Da ist auch unter anderem ein Betonsarkophag, wo Senfgas und sonstige Giftgase auch versiegelt sind, um dass die nicht austreten. Die konnte man nicht räumen. Die würden auch nicht geräumt werden, wenn die Bahn sich da ansiedelt. Und da habe ich das Problem trotzdem noch vor der Haustür. Also ich weiß nicht, was drin ist im Boden. Und durch das, dass es gesperrt wurde, das ganze Gelände, ist natürlich auch keine Menschenseele drauf. Deswegen konnte sich die Natur auch entsprechend entfalten. Es werden auch Bodenmessungen gemacht und von den Staatsforsten beziehungsweise vom Bundesforst eigentlich, weil es dem Bund gehört, das Gelände. Und da scheint es wohl keine Auffälligkeiten zu geben, so war die Aussage. Also mehr Informationen habe ich leider nicht über das Gelände. Da gibt der Bund natürlich auch nicht viel Informationen an uns raus, was natürlich nicht schön ist, was wir natürlich nochmal weiterverfolgen müssen, weil wir natürlich auch zuständig sind für das Gelände.
Aber jetzt könnten wir ja hergehen und sagen, wenn der Bund bereit ist, also die Bahn ihren Teilbereich zu sanieren, zu räumen, also das in einen ordnungsgemäßen Zustand zu bringen, und der Bund übernimmt die Kosten für den restlichen Bereich des Geländes, das ist ein immens großes Gelände, dann wäre doch allen geholfen. Wären Sie dann geneigt dazu, dem Ausbesserungswerk zuzustimmen?
Auch nicht. Also wenn ich dieses Ziel habe, das Gelände frei von den ganzen Gift- und Kampfstoffen, die möglicherweise da drin sind, zu machen, und teilweise sind sie ja vorhanden, das ist unbestritten, dann möchte ich aber nicht, dass das dann versiegelt wird, sondern wieder neu aufgeforstet, weil ich möchte da nicht da einen Wald haben und nicht Flächen dann unter der fadenscheinigen Begründung, ja, wir machen das alles sauber, dafür pflastern wir euch ein ICE-Werk hin, ist für mich, es ist eine Begründung, die ich nicht erzählen lasse, weil dieses Gelände wird nie in Betracht gezogen von Bund und sonstigen Interessenten, dass man das kampfmittelfrei macht, nur wenn ein Begehren da ist. Also es waren ja schon andere Begehren da, einen Truppenübungsplatz drauf zu machen, eine Mülldeponie. Das immer nur, wenn Begehrlichkeiten da waren, dann kam dieses Argument, wir entmunitionieren ja. Ansonsten haben wir sich da nie drum bemüht und gekümmert. Und deswegen finde ich das nicht den richtigen Ansatz.
Finde ich sehr spannend. Die Argumentation kann ich ja nachvollziehen aus Ihrer Perspektive. Wir haben exakt dasselbe Thema am Brombachsee vor kurzem gehabt mit dem Gelände Muna bei Langlau, Gemeinde Pfohfeld, wo auch nichts passiert, wenn kein Projekt hinkommt. Also diesen Stillstand, den wird es dann ja wahrscheinlich weitergeben. Was mich als Frage interessiert, Sie haben das vorhin so schön formuliert, eigentlich wissen wir gar nicht so viel über das Gelände. Es gehört ja dem Bund und die Bahn spricht auch nicht so hinreichend uns. Also ist es so, dass die Kommunikation bei so einem wichtigen Prozess Ansiedlung eines ICE-Werkes aus der Perspektive eines betroffenen Bürgermeisters suboptimal ist?
Würde ich so bezeichnen, ja. Also man ist sehr spät in die Kommunikation mit eingestiegen. Wir wurden dann eigentlich vor Ende der Tatsachen gesetzt. Also soviel ich weiß, gab es im Oktober 20 schon Gespräche mit der Stadt und mit der Bahn. Und dann hat man sich gefreut, es kommt, die Bahn will da ein ICE-Werk bauen. Und dann will man es uns aufs Land raufsetzen. Also die Landkreise, die Landräte waren da überhaupt nicht mit in dem Boot mit drin. Da stelle ich mir eine Kommunikation auf Metropolregion-Ebene ein bisschen anders vor, dass man die Beteiligten ein bisschen mehr ins Boot holt und frühzeitig vor allem. Und das ist mir einfach ein bisschen zu wenig. Und wenn man Informationen möchte, insbesondere auch über die Kontamination in den Boden, wird man oft auf Datenschutzthemen verwiesen. Wir dürfen uns nicht rausgeben, was uns der Bund gegeben hat. Muss ich sagen, habe ich ein Problem als Zuständiger für die Sicherheitsbehörde hier im Markt Feucht. Und da habe ich ja die Verantwortung für das Ganze.
Das ist ein ganz gutes Thema. Also Sie bekommen zu wenig Informationen, aber auf der anderen Seite, und vorhin der Kollege Husarek hat es ja angesprochen, also es gab Sie haben es angesprochen, es gab einen anderen Standort, der näher bei Nürnberg war. Da hat sich dann der Ministerpräsident eingesetzt. Jetzt bei dem Thema Muna-Siedlung Feucht oder Muna-Gelände Feucht geht es darum, dass auch der Ministerpräsident inzwischen sich zu Wort gemeldet hat. Die CSU bei Ihnen ist aktiv geworden und hat sich den Ministerpräsidenten an Bord geholt. Jetzt müssen Sie doch als Bürgermeister eigentlich feststellen, Sie bekommen auf der einen Seite keine Informationen über den wahren Zustand des Geländes und letztendlich, Sie sind der Bürgermeister vor Ort, aber regeln tut die Sache letztendlich die CSU auf ihre ganz ureigenste Art und Weise. Ist das eine Unterstützung, die bei Ihnen sehr willkommen ist? Oder sagen Sie, Sie hätten sich da eigentlich auch ein anderes Verfahren vorgestellt, wie man damit umgeht? Weil ich sage es vielleicht nochmal ein bisschen provokant. Der Ministerpräsident geht jetzt von Standort zu Standort und verhindert es an den jeweiligen Standorten, indem er die Staatsforsten anweist, nicht zu verkaufen. Und gleichzeitig sagt aber, er ist ja für die Mobilitätswende. Das muss ja auch ein Bürgermeister ein bisschen die Zornesröte ins Gesicht treiben.
Also ich muss sagen, ich war sehr verwundert, nenne ich es jetzt mal, dass, weil ich habe den Ministerpräsidenten persönlich auch schon angeschrieben, schon viel früher, als die CSU Feucht es gemacht hat. Aber anscheinend ist da Parteipolitik dann wichtiger als die Sachpolitik. Das liegt mir als Parteiloser. Ich habe dann eine andere Einstellung dazu, aber gut, es ist halt leider so. Ich hätte mir da auch frühzeitiger Kommunikation gewünscht. Das Gespräch habe ich nie bekommen, aber gut, wir freuen uns ja, wenn wir ein Ziel erreicht haben. Aber wenn ich es jetzt neutral betrachte, finde ich es nicht in Ordnung, dass sich die Politik in der Form dann in dieses Verfahren einschaltet. Und im Endeffekt haben wir noch einen dritten Standort in Harlach, den man das ja dann zuschiebt. Und das finde ich von in der Position eines Ministerpräsidenten nicht so geschickt, weil die sind, er ist auch deren Ministerpräsident. Also wäre es besser, wenn man sich da komplett ein bisschen zurückhalten würde. Das wär besser, auch wenn es uns jetzt uns persönlich oder in Feucht gut tut, dieses Einschalten. Aber das ist ja nur ein Gebiet, was uns betrifft. Das ist praktisch südlich der Munna. Also das ist dann, zwar nicht mehr unser Gemeindegebiet, aber unser klassisches Naherholungsgebiet. Und das freut uns natürlich, aber so richtig, wenn man es aus neutraler Sicht sieht, finde ich es nicht gut, dieses Vorgehen.
Vielleicht müssen Sie das mal für unsere Zuhörer erläutern, weil das Gelände teilt sich auf in zwei Bereiche, wenn ich das richtig gesehen habe. Und das eine ist näher an Ihrem Gemeindegebiet dran und das andere würde weit weg liegen, aber trotzdem für Sie nicht vorstellbar?
Im Endeffekt sind beide Gebiete gleich nah an uns dran. Also wir haben da das Munna-Gelände, das ist grenzt gleich an das Gewerbegebiet Nürnberg-Feucht-Wendelstein an. Das ist das Munna-Gelände. Da ist direkt daneben ein Siedlungsgebiet, das zum Markt Feucht auch gehört, ziemlich nah dran. Und südlich von diesem Munna-Gelände haben wir auch, ist auch ein Gebiet, das die Bahn im Auge hat, das auch in dieses Raumordnungsverfahren rein soll. Da ist unser Jägersee, das ist der wirkliches Naherholungsgebiet. Also Munna-Gelände darf man nicht betreten, das ist eingezäunt. Und das südlich davon ist tatsächlich Naherholungswald mit einem See drin, wo die Leute im Sommer auch baden. Da sollte es dann auch hin. Und da, es betrifft uns in beiden Fällen gleich stark, sage ich mal.
Jetzt haben Sie wunderschön den Ministerpräsidenten Söder und sein doch von Parteipolitik offensichtlich geprägtes Tun kritisiert. Auch das ist sehr nachvollziehbar. Jetzt, wenn wir auf diesen Standort Harlach blicken, Sie haben es gerade schon gesagt, das werden dann die sein, die wahrscheinlich einen sauren Apfel beißen müssen. Wenn ich es nicht falsch im Kopf habe, ist das vor allem der Landkreis Roth. Ist das korrekt, auf dem dieses Gebiet liegt?
Ich glaube, das müsste Landkreis Roth sein, ja, alles, ja. Ja.
Da gibt es nämlich einen roten Landrat, deswegen komme ich auf diesen fiesen Gedanken. Eckstein, vielleicht ist denn sozusagen, wenn Politik in Bayern so gemacht werden würde, ich sage es mal bewusst im Konjunktiv, das wäre natürlich eine ganz, ganz bittere Angelegenheit. Wollen wir mal das Beste hoffen, mal am Ende, auch da würde ich Sie noch um eine Einschätzung bitten, ist es ja nicht unbedingt Markus Söder, der entscheidet, sondern die Regierung von Mittelfranken. Da gibt es natürlich direkte Drähte von der Staatskanzlei, keine Frage. Aber wie ist denn der Stand in diesem Raumordnungsverfahren? Also wo bewegen wir uns gerade zeitlich und wann rechnen Sie mit einer
Vielleicht noch kurz zur Ergänzung. Das Gebiet südlich der Munna, wo der Jägersee und so weiter, was uns als Naherholungsgebiet dient, ist auch Landkreis Roth. Das ist nicht mehr in unserem Landkreis, das gehört praktisch zum gemeindefreien Gebiet von Landkreis Roth. Also sind zwei Gebiete auf dem Landkreis Roth und eins bei uns im Landkreis, also und auch noch auf unserem Gemeindegebiet, also das Munna-Gelände. Aber wir sind halt Betroffener, sage ich jetzt mal. Und wie es mit dem Raumordnungsverfahren, also die Bahn geht weiterhin mit diesen drei Standorten, also Munna, südlich der Munna und das bei Harlach, von Allersberg auch, ins Rennen. Also hat sich da nichts dran geändert. Und da wird da geprüft, inwieweit die einzelnen Standorte raumverträglich sind. Das macht dann eben diese Verwaltung. Und eine Verwaltung ist ja normalerweise neutral, deswegen ist ein Einschreiten der Politik jetzt unbedingt nicht in diesem Verwaltungsverfahren so sinnvoll. Die Leute vertrauen ja darauf, dass die Verwaltung entsprechend neutral handelt und frei von politischen Einflüssen ist. Aber das ist die Theorie, sage ich jetzt einfach mal. Und es ist ja legitim, dass ich dann, Markus Söder ist ja im Endeffekt auch Wahlkreis für unseren Wahlkreis zuständig und setzt sich natürlich auch hier ein. Da muss man dann schon differenzieren, ob er jetzt hier als Ministerpräsident tätig wird oder als Wahlkreis zuständiger. Und den zweiten hat er halt da eben ausgeführt. Ist halt schwierig auch für ihn, sich da die zwei Hüte dann zu trennen, denke ich mal. Ja, weil er ist Ministerpräsident, aber auch zuständig für seinen kleinen Bereich hier im Umkreis.
Haben wir jetzt eine Runde Mitleid mit Markus Söder?
Ja, wir wollen nicht gerade sagen.
Rollen zu finden. Ich glaube, das kann er am Ende des Tages ganz gut meistern. Sagen wir mal, dieses Raumordnungsverfahren endet. Ich mache jetzt mal eine Fiktion, die ich hier konstruiere. Und es wurde am Ende entschieden, aus Verwaltungssicht ist die Mona Feucht geeignet. Was gibt es denn dann noch für Möglichkeiten für Sie als Bürgermeister oder als Marktgemeinderat, dagegen überhaupt vorzugehen? Also ist dann noch ein Rechtsweg möglich oder wäre das dann am Ende des Tages dir noch so annehmen müssen?
Gut, das ist ein Verwaltungsverfahren und da sind auch rechtliche Schritte möglich. Also wir haben ja da auch anwaltliche Unterstützung im Rahmen des Raumordnungsverfahrens, dass wir da unsere Stellungnahme, die wir da abgeben dürfen, entsprechend formulieren, dass wir da alles berücksichtigt haben, dass auch die Verwaltung in Ansbach entsprechend alles berücksichtigt. Das bringen wir mit ein. Und dann in den weiteren Verfahrensschritten haben wir natürlich auch Rechtsmittelmöglichkeiten, diese einzuleiten. Und das werden wir natürlich dann auch ausschöpfen.
Ja. Mal Pass pro Toto. Ein Satz noch, Matthias, bitte. Das würde ja bedeuten, jeder der betroffenen Standorte würde sich ja exakt so verhalten, wie Sie es gerade skizziert haben, dass ein ICE-Werk, wenn es ein Raumordnungsverfahren durchlaufen hat, noch lange sich nicht im Bau befindet und wir ja auf der Zeitachse wahrscheinlich dann mit 3 bis 5 Jahren Verzögerung auf dem Verwaltungsgerichtsweg rechnen müssen. Das ist sicherlich nicht unrealistisch, Herr Kotz, oder? Also denke ich mal auf der Zeitachse.
Genau, das ist ja auch das Ziel. Also auch die Bürgerinitiative, die jetzt hier in Feucht vom Bund Naturschutz auch angeführt wird, die werden auch diese rechtlichen Schritte in Erwägung ziehen. Ich weiß natürlich, ich bin jetzt kein Jurist, was wir da alles für Möglichkeiten haben, aber die werden das auch in die Richtung gehen, um eben der Bahn zu signalisieren, das wird euch auf der Zeitachse das ganze Projekt nach hinten verschieben und das muss sich die Bahn auch bewusst sein und es ist denen sicherlich auch bewusst, dass ich das dann entsprechend hinziehen kann. Und dann überlegt man sich es vielleicht nochmal.
Jetzt haben Sie vorhin, lassen Sie uns noch einen Punkt ansprechen, weil wir zum ICE-Ausbesserungswerk, Sie haben es ja vorhin selber angesprochen, dass es Industriebrachen gegeben hätte, die aus Ihrer Sicht geeignet gewesen wären. Jetzt liegt ja noch ein Vorschlag auf dem Tisch von dem Klaus-Peter Murawski, früher hier in Nürnberg als Grüner aktiv, dann in Baden-Württemberg in der Staatskanzlei. Und der sagt, jetzt wird ja da ein Becken im Nürnberger Hafen zugeschüttet und da wird es doch wunderbar hinpassen, dieses ICE-Ausbesserungswerk. Was halten Sie denn von dem Vorschlag?
Da weiß ich leider viel zu wenig darüber. Das wurde alles hinter verschlossenen Türen. Ich habe da auch nur so hintenrum davon erfahren. Mittlerweile ist es in den Medien präsent, das ganze Thema. Was da genau geplant ist. So viel ich weiß, wird geprüft. Ich nenne es jetzt mal, es sind sich verdichtende Gerüchte für mich, weil ich viel zu wenig Informationen nach außen auch treten und ich da nicht mitbekomme. Von der Seite müssen wir mal abwarten, was da rauskommt. Angeblich ist es schon wieder vom Tisch, aber da glaube ich, dringen nicht alle Informationen nach außen, dass man da was Konkretes sagen kann und ich kriege da gar nichts mit. Vielleicht habe ich die Möglichkeit, am Donnerstag mal mit Markus König zu sprechen. Da kann man das Thema mal anreißen, was der weiß. Vielleicht kriege ich da ein bisschen was mit.
Wir dürfen ja eines sagen für unsere Zuhörerinnen, weil es gerade so ein spannendes Thema ist, das ICE-Ausbesserungswerk, werden wir uns tatsächlich nächste Woche mit dem Klaus-Peter Murawski über diese Option Nürnberger Hafen hier unterhalten, wo es ja nicht nur Gerüchte gibt, sondern auch jetzt schon einen handfesten politischen Streit. Die einen sagen, die Grünen machen einen Rechenfehler, viel zu klein das Areal, die anderen sagen, ist doch Blödsinn, im Hafen ist eh der Hund verreckt, ich mag's mal ganz salopp. Da hat man genügend Arealmöglichkeiten und ich bin sehr gespannt, wie dieser Ast weitergeht, aber auch da sind Sie näher dran als ich, Herr Kotzur, das würde ja ein neuen Standort ins Gespräch bringen, von dem die Bahn ja vielleicht gar nichts wissen will. Die hat ja alle Standorte, die für sie geeignet Schienen für den Konzern DB geprüft und eine Reihe davon ist gestrichen worden und drei sind halt übrig. Also glauben Sie, dass tatsächlich noch mal ungeachtet von der Eignung des Nürnberger Hafengebietes, dass eine neue Dynamik reinkommen kann? Ist das nicht schon längst zu spät?
Spät ist es auf keinen Fall. Also wir hoffen es natürlich, dass das eine Alternative darstellt, vor allem weil dieses Gelände, was meine Informationen, die ich bekommen habe, hier kein Raumordnungsverfahren notwendig wäre, was den Prozess natürlich auch beschleunigen könnte, was für die Bahn natürlich auch interessant sein kann. Aber ich weiß natürlich zu wenig darüber, da mehr zu sagen. Für uns ist die Hoffnung, dass dieses Gebiet wirklich attraktiv ist. Die Bahn wird trotzdem ins Raumordnungsverfahren gehen, weil sie kann ja nicht davon ausgehen, dass das klappt, wenn es ein attraktiver Standort wäre am Hafen. Aber das heißt ja nicht, wenn ich ins Raumordnungsverfahren alle drei Standorte genehmigt sind oder zulässig sind, dass die Bahn dort auch das auch hundertprozentig durchzieht. Also es gibt immer noch Möglichkeiten, wenn es Alternativen gibt, die vielleicht für die Bahn sinnvoller erscheinen oder besser sind, mit weniger Widerstand, dann kann da durchaus sich das auch nochmal in eine andere Richtung entwickeln, was wir natürlich begrüßen würden.
Ja, das waren jetzt mal relativ viele und ausführliche Informationen rund um das ICE-Ausbesserungswerk. Wir haben noch keinen bei uns zu Gast gehabt, der Hurra geschrien hat. So ist es ja beim Bürgermeister des Marktes Feucht. Aber natürlich würde ich gerne am Bürgermeister lieber über Dinge reden, die vielleicht eher positiv in seinem Ort sich darstellen lassen. Aber ich muss trotzdem noch auf ein Thema kommen, wo Feucht auch in den letzten Wochen ein bisschen, zumindest in den regionalen Medien, in die Schlagzeilen geraten ist. Sie haben in Ihrem Gemeinderat eine Gemeinderätin heißt es dann richtig?
Genau, ja.
Den ersten Fehler schon gemacht mit der Stadt Gemeinderat. Die Frau Birgit Ruder, und die ist, ja, hat gewisse Berühmtheit deshalb erreicht, weil sie zu Spaziergängen einlädt und dann diese Spaziergänge in Feucht auch auf der Webseite des Dritten Wegs erschienen sind. Die Freien Wähler, der Armin Kroder ist ja bei Ihnen der Landrat und dadurch und auch von den Freien Wählern, die haben sich sehr schnell distanziert. Wenn ich das richtig gelesen habe, Sie sind da ein bisschen differenzierter und haben jetzt Ihrer Kollegin im Gemeinderat noch keine richtigen Vorwürfe gemacht oder sich von ihr distanziert. Warum eigentlich?
Ja gut, es ist schwierig, sich von der Thematik zu distanzieren. Sie kann ja ihre Meinung entsprechend vertreten, wenn sie das Versammlungsrecht auch entsprechend wahrnimmt, wie es ist. Man muss es anmelden. Dann sind diese Protestmärsche grundsätzlich, ich sage es mal auch explizit grundsätzlich, ja legitim, weil eine Demokratie muss auch solche Meinungen, die ich jetzt nicht unbedingt teile, aushalten können. Ich kann ihr da nichts vorwerfen, dass dieser Spaziergang auf der Seite vom Dritten Weg ist, kann ich ja schlecht sagen, sie hat es dafür gesorgt. Also da weiß ich nicht, wie die Kommunikation ist, und ich verurteile niemanden oder gehe jemanden an, wo ich nicht Genaueres weiß. Also das ist halt unglücklich, wenn man das weiß, dass man am dritten Weg, auf dieser Homepage vom dritten Weg genannt wird und dann trotzdem diese Spaziergänge am Montag dann auch an demselben Datum macht und an demselben Treffpunkt. Da müsste man sich dann vielleicht doch ein bisschen mehr distanzieren. Aber grundsätzlich handelt sie ja als Politikerin, nicht als Gemeinderätin, als solche. Gut, es ist auch wieder diese zwei Hüte. Sie ist ja trotzdem auch eine Privatperson oder eine Person, die halt auch zusätzlich noch Marktgemeinderätin ist. Da sehe ich mich jetzt da nicht in der Rolle, mich zu distanzieren von ihr als Gemeinderätin, weil ihre Gemeinderatsarbeit selbst ja damit erstmal nichts zu tun hat.
Das ist eine spannende Position. Also ich will jetzt da gar nicht den Stab in die eine oder in die andere Richtung brechen. Ich sage nur, es gibt auch andere Möglichkeiten. Ich weiß es von der Stadt Nürnberg. Da ist es so, dass einzelne Fraktionen, die SPD beispielsweise, sich jetzt schon mit dem Gedanken tragen, angesichts dieser Spaziergänge, die es hier in der Stadt ja auch gibt, ein klares Zeichen im öffentlichen Raum auch zu setzen. Da wird es zum Ende der Woche einiges zu sehen geben. Also da gibt es eine deutlichere Distanzierung. Sie sagen jetzt für Ihren Bereich des Marktes Feucht, das ist nicht Ihr Ding als Bürgermeister. Sie stehen da nicht persönlich dahinter, hinter diesen Inhalten der Spaziergänge, die da proklamiert werden. Aber Sie haben sozusagen ein weitreichendes Verständnis von Meinungsfreiheit. Verstehe ich Sie da richtig?
Ja, im Endeffekt die Meinungen, die hier geteilt werden. Manche, muss man auch sagen, man kann über manche Maßnahmen wirklich streiten. Ich habe da in der Form und Ausprägung, wie sie da vertreten wird, habe ich eine andere Meinung. Deswegen würde ich mich da auch nie anschließen. Aber man muss es akzeptieren, dass diese Meinung da ist. Also es sind ja keine, es sind halt andere Meinungen, die der größte Teil, denke ich mal, der Bevölkerung denkt. Und da muss man das halt auch wirklich mitmachen. Dafür haben wir eine Demokratie, dass solche Meinungen auch zugelassen werden. Es sind ja keine verbotenen Meinungen. Es ist ja alles noch im Rahmen. Dass das von Rechten unterwandert wird, ist halt eine andere Geschichte, die ich auch sehr kritisch sehe. Und da fehlt man manchmal ein bisschen die Distanzierung von dem Ganzen. Man äußert es zwar immer wieder, man distanziert sich davon, aber gelebt wird es nicht so in der Form meines Erachtens.
Das würde ich gerne unterstreichen. Ich nenne mal ein Beispiel. Wir hatten hier vor unserem Redaktionsgebäude vor 2 Wochen einen Montagsspaziergang. Ich war da selbstverständlich als Chefredakteur dann auch zugegen und habe den Austausch versucht, so würde ich es mal formulieren, mit den Spaziergängern. Und es ist dann schon, mit denen ich sprechen konnte, das ist ein kleiner Ausschnitt, der nicht repräsentativ ist, ist mir sehr bewusst, aber relativ rasch war ich beim Thema Verschwörungstheorien, wo ich dann ganz klar sagen muss, war es dann bei mir sozusagen Schluss mit lustig, wenn man Dinge erzählt werden, die einfach sachlich nicht stimmen. Insofern glaube ich persönlich, dass diese Distanzierung schon was ganz, ganz Wichtiges ist. Und wenn die unterbleibt, dann kann es auch problematisch werden. Sie haben gerade gesagt, für Ihre Marktgemeinderätin sehen Sie es anders. Das ist auch ein legitimer Standpunkt. Ich finde es interessant, weil wir diese Debatten ja noch eine Zeit lang aushalten müssen. Corona ist ja noch nicht vorbei. Wie ist da Ihre Perspektive? Wie ist es denn im Bereich des Marktes feucht mit den Spaziergängern? Welche Menge bewegt sich denn da durch die Straßen und gibt es die regelmäßig?
Ja, es wird jetzt regelmäßig angemeldet. Es gibt auch regelmäßig eine Veranstaltung, die in die andere Richtung zeigt, auf der ich natürlich auch gestern, also montags mit dabei war. Da haben wir den Opfern der Krise auch gedacht, also mehr so eine Gedenkstunde. Da war ich auch dann gern dabei. Das ist jetzt regelmäßig und es sind so circa 100 Leute. Ich möchte auch nicht sagen, dass die jetzt alle aus Feucht sind. Ich habe auch schon man kennt ja ein paar Leute, sie haben am Anfang ja gesagt, ich komme vom Land. Da kennt man sich ein bisschen. Und da hat man auch den einen oder anderen aus Nachbargemeinden gesehen. Und dann denken wir, okay, die kommen halt hier. Es macht ja keinen Sinn, wenn das Nachbardorf oder die Nachbarortschaft mit ein paar Leuten, mit 5 Leuten dann rumläuft, das macht ja gar keinen Wind und da trifft man sich dann halt zentral in Feucht jetzt momentan, um eben mal eine größere Menge darzustellen. Und da sind wir so, ich denke so um die 100 sind es immer, die dann marschieren und das, ja, jetzt mittlerweile auch ein bisschen lauter mit Pfeifen und Trompeten, aber gut, ja, müssen wir jetzt erstmal abwarten, wie es weitergeht.
Damit sind wir bei Matthias Oberts Lieblingsthema angelangt. kann, aber es geht nicht um den Club, der kommt dann auch noch. Es geht um einen Namensvetter. Einer der Vorfahren von Matthias Obert war ein ganz berühmter Weltraumexperte. Und den Rest, Matthias, musst du jetzt uns erklären.
Ich muss als erstes schon mal korrigieren. Ich habe immer gedacht, ich bin irgendwie muss ich verwandt sein mit dem Hermann Obert, dem Weltraumpionier, wie du gerade sagst. Allerdings hatte ich wiederum, weil wir demnächst auch einen Bundestagsabgeordneten der CSU zu Gast haben und den sein persönlicher Mitarbeiter, der Herr Zuber, ist wiederum, so klein ist die Welt, ist wiederum für dieses Museum ehrenamtlich mit tätig. Und er hat mir erklärt, dass der Name Obert in Siebenbürgen ein relativ häufiger wäre. Also er hat mir alle Illusionen genommen, dass ich irgendwo mit der Raketenforschung was zu tun haben könnte. Aber zurück in den Markt feucht, weil es geht darum, Sie haben das Museum, Hermann-Obert-Museum gibt es ja schon in Feucht und das soll umgebaut werden und zwar ziemlich massiv. Und ich habe zuletzt gelesen, es geht um 10 Millionen Euro. Es ist ja kein staatliches Museum, also da geht es auch darum, woher kommt dann das Geld letztendlich? Das ist bei der Förderung dann nicht ganz so einfach. Jetzt mache ich es mal provokativ, auch wenn es um meinen eigenen Namen geht nochmal. Rentiert sich das, 10 Millionen oder noch mehr Geld in ein Museum zu stecken, was wahrscheinlich jetzt nicht der ganz große Publikumsmagnet wird? Und da ist ja Ihr Gemeinderat jetzt doch ein bisschen auch, ich will nicht sagen zerstritten, aber durchaus unterschiedlicher Meinung. Also die Partei, die Sie nominiert hat, hat sich ja erstmal dagegen ausgesprochen, nämlich das nächste Gutachten machen zu lassen. Also wie geht's denn da weiter? Und hat die Gemeinde so viel Geld ohne Ausbesserungswerk, um dann so finanzieren zu können?
Ja, es stellt sich die Frage. Also es sind ja nicht 10 Millionen, die jetzt im Raum stehen. Momentan geht es darum, ob man einen Schritt weiter macht und sagt, wir brauchen nähere Zahlen, bessere Planungszahlen, was kostet uns das ganze Konstrukt, um auch Fördergeber zu generieren. Also wir haben da ohne genauere Pläne, wenn wir sowas nicht rausfinden. Und wenn wir den Schritt weitergehen möchte, müssen wir jetzt einmal diese Gutachten erstellen lassen. Das ist der nächste Schritt. Ansonsten müsste ich es kategorisch von vornherein ablehnen. Aber das hat ja keiner so richtig in den Mund genommen, dass man es kategorisch ablehnen, dieses Museum. Von der Seite wäre es ja eine Hängepartie, wenn wir jetzt nicht den nächsten Schritt machen. Und der kostet uns jetzt einen niedrigen fünfstelligen Betrag, den wir jetzt einfach mal bereit sind, in die Hand zu nehmen. Und dann, wie es dann weitergeht, soll ja dann in eine Art Stiftung dann alles übertragen werden. Und wie das dann von der Finanzierung weiterläuft, das muss man dann, kann man dann erst rausfinden, wenn man jetzt diesen ersten Schritt wieder macht. Und ich halte nichts von Hängepartien, also entweder hopp oder top, also entweder wir lassen es gleich ganz, was ich jetzt nicht für gut finde, da sind wir jetzt viel zu weit schon fortgeschritten, oder wir machen jetzt den nächsten Schritt und schauen dann weiter und dann können wir immer noch die Reißleine ziehen, wenn es für uns nicht finanzierbar wäre und nicht vorstellbar wäre.
Wenn Sie die Menschen in das Museum locken möchten, ich war noch nie dort, so muss ich zu meiner Schande gestehen, was würden Sie denn einem potenziellen Besucher, Besucherin sagen? Warum muss man das Hermann-Oberth-Museum gesehen haben und vielleicht auch in der Zukunft unbedingt mal besuchen?
Also ich bin der Meinung, also der Hermann-Oberth ist halt in der Öffentlichkeit vielleicht nicht so bekannt, aber ist einer der Weltraumpioniere. Also der war eigentlich maßgeblich beteiligt, dass die Mondlandung überhaupt stattfand. Also das war da kommen auch sehr viele Forscher von der NASA hier zu uns und schauen in den Nachlass, in den wissenschaftlichen Nachlass, forschen da nach, wie er darauf gekommen ist. Das ist eine interessante Geschichte. Es wird die gesamte, die vorzeitliche Raumfahrtgeschichte wird da aufgearbeitet und es soll dann ein bisschen ein Sprung werden zu dem neuen, wie sie Nürnberg halt jetzt dieses neue Museum dann auch macht, mit der mit der jetzigen Raumfahrttechnologie, die dargestellt wird. Da kann man da sicher ein bisschen den Ball zuspielen. Und von der Seite ist es ein Besuch wert. Es sind sehr viele Relikte da, da wird auch ein bisschen aufgearbeitet, welche Nachteile natürlich die Technologieentwicklung mit sich bringt. Da spricht man dann von den Kriegswaffen, die auch durch die Raumfahrttechnologie erst so, also die Raketentechnologie, die dadurch erst möglich war. Und es hat auch seine Nachteile und es soll da ein bisschen aufgearbeitet werden und näher gebracht werden, diese einerseits die Errungenschaften, aber auch diese Nachteile, die es mit sich bringt. Und ich finde, wenn man das entsprechend aufbereitet in den momentanen Räumlichkeiten, ist einfach das nicht realisierbar. Bin ich der Meinung, dass man da schon die entsprechenden Leute hierher bringt nach Feucht.
Ganz ähnlich. Ich mir erlauben zu ergänzen, im Gegensatz zu Matthias, war ich in dem Museum. Ich bin ohnehin manchmal Gast in der Marktgemeinde Feucht, wunderschönes Freibad beispielsweise, aber auch eben dieses Museum. Und ich hatte meine Kinder dabei und kann jetzt als Vater nur sagen, dass es da in den jetzigen Räumlichkeiten sehr endlich ist. Also da kann man jetzt sozusagen keine packenden Erlebnisse erzählen oder vermitteln. Und wenn Ihnen das gelänge, wäre es natürlich spannend. Aber es ist ein äußerst für eine Marktgemeinde, das meine ich jetzt nicht abschätzig, ist ein ambitioniertes Vorhaben. Aber wer weiß, am Ende wird die Weltraumwelt nach Feucht pilgern. Ich komme dann auf jeden Fall wieder, in dem Fall dann als Opa mit einem meiner 36 Enkel, die ich erwarte.
Das freut uns. Sie können auch gerne ins Freibad immer wieder kommen. Es ist ja auch wieder immer ein schöner Besuch, zu uns zu kommen. Aber das Museum ist ja nicht so, dass der Markt für euch das alleine trägt. Wir haben eine gewisse Verpflichtung auch aus einem Vertrag mit dem Hermann Obert damals, den wissenschaftlichen Nachlass entsprechend zu verwalten und zugänglich zu machen. Also wir sind da ein bisschen verflochten. Das Museum selbst mit den ganzen Ausstellungsstücken, das ist dann wieder dieser Museumsverein, der autark ist. Und es ist aber ein Zusammenspiel von uns. Und da muss man dann gucken, wie man das dann künftig über wahrscheinlich eine Stiftung dann regelt, wo dann alles in die Stiftung wandert und die Stiftung dann der entsprechende Träger des Museums sein wird. Aber das ist eben jetzt, wie gesagt, das Vorhaben. Und jetzt gehen wir mal den nächsten Schritt. Und wie lässt sich's realisieren? Mit welchen Geldgebern können wir rechnen? Das lässt sich aber nur jetzt rausfinden, wenn wir den nächsten Schritt machen. Und dann können wir eine Entscheidung treffen. Trauen wir es uns zu? Wollen wir da den Schritt gehen oder nicht? Und das sehen wir dann, wenn wir die Informationen alle zusammen haben.
Von der Raketentechnologie zum allerletzten Thema, aber es ist ganz, ganz nahe, weil fast so kompliziert wie die Raketentechnologie sind die Vorhersagen für den ersten FC Nürnberg, über die wir immer sprechen müssen zum Abschluss unseres Podcasts. Der letzte Freitag hat die Rakete ziemlich zum Absturz gebracht. Aber uns interessiert natürlich, was ein Bürgermeister aus einer benachbarten Gemeinde zum ersten FC Nürnberg sagt. Wann steigt die Rakete des ersten FC Nürnberg unaufhaltsam in die erste Bundesliga aus Ihrer Sicht, Herr Kotzer?
Ich bin der Meinung, langsam, aber stetig. ich denke, das war mal ein Dämpfer, der vielleicht auch nicht mal zur ungünstigen Zeit kommt. Einfach mal zu sehen, in der zweiten Liga kann jeder jeden besiegen. Das ist das Spannende an dieser Liga. Ich habe zu meinem Sohn dann gesagt, ich war mit meinem kleinen Sohn, mit der 7, war ich im Stadion. Und ich habe zu ihm gesagt, es sind auch nur 3 Punkte. Also auch wenn ich jetzt 5-0 abgeschossen wurde, die eine Mannschaft hatte einen super Tag, die andere einfach einen grottigen Tag. Und da passiert sowas, habe auch mal Fußball gespielt, sowas ist dann mal drin. Ist halt blöd, ausgerechnet an dem Tag, wo alle wieder ins Stadion durften und jeder hat sich gefreut auf ein Live-Spiel im Stadion und dann kommt sowas. Ich bin auch früher gegangen. Aber ich bin der Meinung, wir sind da trotzdem auf einem guten Weg, haben einen guten Trainer, das Management passt. Wir sind ja froh, dass der Herr Hecking jetzt nicht abgewandert ist. Das hat er uns schon mal gemacht und dann kam der große Absturz damals. Diesmal ist er da geblieben und ich denke, dass die dann eine gute Arbeit machen. Man sieht ja auch die gute Arbeit. Es ist halt momentan einfach noch nicht beständig genug, um dann wirklich einen Aufstieg zu spielen. Aber so weit sind sie jetzt auch nicht weg. Wie gesagt, jeden Spieler gibt es 3 Punkte zu vergeben und die anderen, die werden auch noch schwächeln. Hamburg versucht es ja schon lange. Die scheitern dann kurz vor Schluss dann doch immer noch mal und ja, auf sowas muss man warten. Und ich sag's auch immer, ich bin lieber der Jäger als der Gejagte.
Schönes Schlusswort. Mein 7-jähriger Sohn, ich muss jetzt die Stimmung nochmal trüben, der hat zu mir gesagt, nach dem Spiel, Papa, ich weiß, warum ich Bayern-Fan bin. Ja. Und, extrem schmerzhaft. Ganz schlecht, genau, Sie sagen es. Aber mir gingen dann irgendwie die Argumente aus, warum ich den Jungen sozusagen von der erfolgreichen Bahn auf die rot-schwarze Strecke bringen soll. Und das ist das, was mich so ein bisschen quält. Mein Herzensverein macht es mir dann doch schwer, meine eigenen Söhne davon zu überzeugen, dass es alternativlos ist, Clubfan zu bleiben. Aber dieses Problem werde ich mein Leben lang mit mir herumtragen. Wir sind am Ende und sagen herzlichen Dank, dass Sie dabei waren, Herr Kotzur. Waren interessante Einblicke in einen Nachbarn der Stadt Nürnberg, der ja viele spannende Projekte vielleicht vor der Brust hat oder auch nicht. Wir werden das ICE-Werk in jedem Fall weiter begleiten. Das wird uns beschäftigen und ja, Ihnen wünschen wir alles Gute. Und wenn die Rakete aufsteigt, sind wir im Hermann-Obert-Museum mit dabei. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Vielen Dank auch und Sie sind sehr herzlich willkommen in Furcht.
Vielen Dank.
Danke.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.
28, 29 und 30. Bei Esso gewinnt jetzt jeder 30. Kunde, der mit Esso Pay bezahlt. Jeder 30. in ganz Deutschland. Und zwar tankst du quasi umsonst, denn du gewinnst den Wert deiner Tankfüllung bei Esso in Deutschlandkartpunkten zurück. Jetzt bis Ende April tanken und gewinnen. Verknüpfe einfach deine Deutschlandkarte in der Esso Pay App. Komm entspannter ans Ziel mit Esso.